DW Menschen und Märkte.
Inhaftierter Automanager beteuert Unschuld. Der Chef der Weltbank tritt zurück. Consumer Electronics Show beginnt in Las Vegas. Die Schäden durch Naturkatastrophen haben zugenommen. Und ein Rückblick auf die Teilverstaatlichung der Commerzbank. Das alles jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Seit fast 2 Monaten sitzt der Automanager Carlos Ghosn in Japan schon in Untersuchungshaft. Dem früheren Chef der Autoallianz von Renault, Nissan und Mitsubishi wird vorgeworfen, sein Gehalt falsch angegeben und private Investitionsverluste auf Nissan abgewälzt zu haben. Bei einer Anhörung am Dienstag konnte sich Ghosn nun erstmals öffentlich äußern. Aus Tokio Martin Fritz.
Nach dem ersten Auftritt von Carlos Ghosn vor Gericht in Japan wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der einst mächtigste Automanager der Welt nach seinem Amt als Verwaltungsratschef von Nissan auch seine Posten als Vorstands- und Verwaltungsratschef von Renault verliert. Zwar meinte Frankreichs Arbeitsministerin Muriel Pénicaud, dass Ghosn der Chef von Renault bleibe. Der französische Staat ist der größte Renault-Aktionär, Nissan ist eine Renault-Tochter. Doch der 64-jährige Ghosn muss sich auf seinen Prozess in Japan konzentrieren und kann seine Managementaufgaben auf längere Sicht nicht wahrnehmen. Eine erste Anklage gegen ihn wegen falscher Gehaltsangaben in Finanzberichten von Nissan an die Börse wurde im Dezember erhoben. Am Freitag droht eine zweite Anklage wegen Veruntreuung von Firmenvermögen. Zugleich bleibt unklar, ob und wann Ghosn überhaupt auf freien Fuß kommen kann. Wie sein Anwalt Motonari Otsuru bei einer im japanischen Fernsehen live übertragenen Pressekonferenz andeutete. Falls unser Mandant am Freitag tatsächlich angeklagt wird, dann werden wir Haftentlassung auf Kaution für beide Anklagepunkte beantragen. Ein Prozess gegen ihn wird jedoch frühestens in 6 Monaten beginnen. Der Anwalt warnte, bei einer Anklage wegen Veruntreuung kämen Beschuldigte in Japan vor dem Prozess normalerweise nicht auf Kaution frei. Diese Aussicht quäle Ghosn, sagte der Anwalt. Zuvor war der verhaftete Manager erstmals vor Gericht erschienen. Er habe immer ehrenhaft und legal gehandelt und sei unschuldig, sagte Ghosn dem Richter mit fester Stimme. Die 50 Tage in Untersuchungshaft haben ihn sichtbar gezeichnet. Er hat einiges an Gewicht verloren und ein grauer Ansatz der sonst schwarz gefärbten Haare war sichtbar. Der Vorsitzende Richter Yuichi Tada erklärte, aufgrund der Aussagen von beteiligten Personen und von Ghosn selbst sei es möglich, dass Nissan Schaden zugefügt worden sei. Die Untersuchungen gingen noch weiter. Diese Vorwürfe wies Ghosn zurück. Alles sei mit Wissen und Genehmigung anderer Manager geschehen, betonte er. Auch sein Anwalt Otsuru sieht keinen Grund für die Inhaftierung. Nissan, Ghosn und die Bank hatten vereinbart, dass das Unternehmen für die Investitionsverluste von Ghosn nicht haftet. Daher sind wir nicht damit zufrieden, dass das Gericht hier eine Veruntreuung sieht. Überraschend verzichtete Ghosn vor Gericht auf jedes böse Wort gegen frühere Mitmanager bei Nissan, obwohl sie ihn anscheinend ans Messer geliefert hatten. Vielmehr unterstrich Ghosn seine Liebe für das Unternehmen und lobte das Team als einzigartig. Er habe 2 Jahrzehnte seines Lebens für den Wiederaufbau von Nissan gegeben, Tag und Nacht, in der Luft und auf dem Boden, sagte Ghosn, und verwies auf die geschaffenen Arbeitsplätze und Vermögenswerte. Diese Aussage sicherte dem Automanager bestimmt einige Sympathiepunkte in Japan.
Martin Fritz berichtete aus Tokio. Die Nachricht am Montag kam überraschend. Der Präsident der Weltbank, einer internationalen Entwicklungsorganisation mit Sitz in Washington, hat seinen Rücktritt angekündigt, 3 Jahre vor dem Ende seiner Amtszeit. Jan Bösche.
In einer E-Mail an seine Mitarbeiter schrieb Kim, die Gelegenheit sei unerwartet gekommen, in die Privatwirtschaft zu wechseln. Aber er habe entschieden, das sei für ihn die Möglichkeit, den meisten Einfluss zu nehmen auf wichtige Themen wie Klimawandel oder Infrastruktur in Entwicklungsländern. Medienberichten zufolge geht Kim auf eigenen Wunsch, er sei nicht von der Trump-Regierung gedrängt worden. Die USA sind der größte Anteilseigner der Weltbank und haben traditionell das Zugriffsrecht auf den Weltbankpräsidenten. Dagegen wird der Chef des Internationalen Währungsfonds traditionell von den Europäern gestellt. Schon bei Kims Nominierung hatte es an diesem Verfahren Kritik gegeben, besonders von Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie werden jetzt kritisch beobachten, welchen Kandidaten die Trump-Regierung als Nachfolger vorschlägt. Kim war 2012 zum Weltbankpräsidenten gewählt worden und 2016 im Amt bestätigt worden. Präsident Obama hatte ihn nominiert. Die Weltbank ist der größte Finanzierer für Entwicklungshilfe. Unter Kims Führung änderte sie zum Beispiel ihre Regeln für Energieprojekte weg von Kohle hin zu klimafreundlichen Techniken. Das ist ein Grund für Kritik der Trump-Regierung. Sie unterstützte aber trotzdem im vergangenen Jahr eine Kapitalerhöhung der Bank. Insgesamt ging es um 13 Milliarden Dollar, ein wichtiger Erfolg für Bankpräsident Kim. Außerdem schob er an, dass die Bank umfassend neu organisiert wurde, um Kosten zu sparen. Dazu gehört auch, dass die Bank verstärkt Programme für private Investoren auflegt.
Der Wechsel des Weltbankchefs in die Privatwirtschaft stößt auch auf Kritik. Während seiner Amtszeit habe Kim dafür gesorgt, dass der Privatsektor bei großen Infrastrukturprojekten von Risiken befreit wurde und durch Entwicklungshilfe Profite garantiert wurden, so die deutsche Umweltschutzorganisation Urgewalt. Sein direkter Wechsel in die Investmentbranche ohne jede Übergangszeit sei daher ein Skandal, so Urgewalt. Zu unserem nächsten Thema. Die Consumer Electronics Show, die heute wieder in Las Vegas beginnt, ist eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für Unterhaltungselektronik. Auch für die Automobilindustrie wird die Messe zunehmend bedeutend, vor allem beim Thema autonomes Fahren. Und wer sich ganz klassisch vor dem Fernseher amüsieren will, findet in Las Vegas ebenfalls Neuigkeiten. Sebastian Schreiber.
Schon vor dem offiziellen Beginn der Consumer Electronics Show CES präsentierten einige Anbieter ihre Innovationen. Der südkoreanische Elektronikhersteller LG zeigt einen Flachbildschirm, der sich zusammenrollen und in seinem Sockel verstauen lässt. Erhältlich ist der einrollbare Fernseher noch nicht. Insgesamt sind auf der CES in Las Vegas etwa 4.500 Unternehmen vertreten. Im Fokus stehen die Megatrends der digitalen Welt. Das Thema künstliche Intelligenz etwa oder der neue superschnelle Mobilfunkstandard 5G. Auch viele deutsche Unternehmen haben auf der CES einen Stand. Für Autobauer und Zulieferer ist die Elektronikmesse mittlerweile sehr wichtig geworden. Mit dabei sind etwa Audi, Daimler, Bosch und Schaeffler. Ihre Entwicklungen im Bereich selbstfahrender Autos sind zukunftsweisend. Bis zu einem Serienstart wird es häufig noch Jahre dauern. Neben den großen Konzernen präsentieren sich auch viele kleine Unternehmen auf der CES. Verrückte Gadgets sind bei Ausstellern und Besuchern beliebt. Zu sehen ist in diesem Jahr etwa ein aufladbarer Wasserkocher, der Flüssigkeiten beim Ausgießen sofort erhitzen kann. Bis Freitag werden mehr als 180.000 Menschen auf der CES erwartet.
Sebastian Schreiber berichtete. Die Munich Re ist ein Rückversicherer, also eine Versicherung, bei der sich normale Versicherungen versichern. Und weil die Munich Re der weltgrößte Rückversicherer ist, hat das Unternehmen eine gute Datenbasis für die Schäden, die durch Naturkatastrophen angerichtet werden. Die beliefen sich im vergangenen Jahr auf 160 Milliarden Dollar, vor allem wegen der Waldbrände in Kalifornien. Gabriel Wirth.
Die Waldbrände in Kalifornien, das sogenannte Camp Fire, und die Feuer bei Los Angeles haben im vergangenen Jahr zu großen Schäden in den USA geführt. Dazu kamen heftige Wirbelstürme. Allein die beiden Hurricanes, Michael und Florence, sowie die Waldbrände im Norden Kaliforniens und die Feuer bei Los Angeles verursachten Schäden von insgesamt 51,7 Milliarden Dollar. Ein Großteil davon war versichert, wie die Munich Re mitteilte. Anders die Situation in Europa. Die langanhaltende Dürre hinterließ hier direkte Schäden von insgesamt 5,2 Milliarden Dollar. Dabei war ein großer Teil nicht versichert. Für den Leiter der Klimaforschung der Munich Re, Ernst Rauch, sind diese Naturkatastrophen sehr wahrscheinlich auch Folgen des Klimawandels.
Da gibt es starke Indizien dafür, die die Wissenschaft liefert. Kalifornien beispielsweise lag das Jahr 2018 in einer Entwicklung einer immer wärmer werdenden Region in den letzten Jahren und in einer immer größeren Veränderung, was Trockenheit und Niederschläge betrifft. Also diese Abwechslung hohe Trockenheit und extrem starke Niederschläge. Und das sind eben sehr wahrscheinlich Indizien.
Eine ähnliche Situation zeigt sich in Europa. So war 2018 in Deutschland das wärmste Jahr seit der Aufzeichnung von Wetterdaten. Klimaforscher und Umweltschützer fordern deshalb seit langem die Staaten dazu auf, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu reduzieren. Rauch und andere Experten weisen allerdings darauf hin, dass dies erst in naher Zukunft etwas bringen wird.
Das Treibhausgas Kohlendioxid ist so etwa 100 Jahre wirksam in der Atmosphäre. Also selbst wenn wir heute massiv reduzieren diese Emissionen, werden unsere Kinder und Enkelkinder damit leben müssen.
Die Munich Re als weltgrößter Rückversicherer fordert deshalb neben der Vermeidung klimaschädlicher Gase eine Anpassung an den Klimawandel. Zum Beispiel durch Schutzvorrichtungen gegen Hochwasser und eine Bauweise, die sturmsicherer ist. Eine gute Bauweise hilft auch bei Naturkatastrophen, die mit dem Klimawandel nichts zu tun haben, wie die Erdbeben in Japan im vergangenen Jahr oder die beiden Tsunamis in Indonesien, die wohl durch den Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau ausgelöst wurden und bei denen es viele Opfer gab. Insgesamt kamen den Zahlen nach im vergangenen Jahr durch Naturkatastrophen 10.400 Menschen ums Leben. Weniger als im Vorjahr. Allerdings sind zum Beispiel Hitzetote in dieser Opferzahl nicht enthalten, wie Rauch erklärt.
Die tatsächliche Zahl wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit größer sein, weil eben hier nur größere Ereignisse erfasst werden können. Auch, wie gesagt, einzelne Tote, übrigens nicht nur Hitzetote, auch umgekehrt Kältetote als solches, erfassen wir nicht. Und das ist statistisch auch wirklich sehr komplex machbar. Und solche Zahlen liegen auch nur in sehr entwickelnden Ländern vor.
Die von der Munich Re ermittelte Zahl gilt jedoch als Gradmesser, der zeigt, dass die Schäden durch Naturkatastrophen seit längerem steigen, während die Zahl der Opfer in den vergangenen 50 Jahren deutlich gesunken ist.
Gabriel Wirth über die Bilanz von Munich Re. Auf den Tag genau 10 Jahre ist es jetzt her, dass sich der deutsche Staat an der Commerzbank beteiligt hat, um die zweitgrößte Privatbank des Landes in der Finanzkrise vor dem Untergang zu retten. Die Aktion sollte eigentlich nur von kurzer Dauer sein. Einstieg, Sanierung, Ausstieg, fertig. Doch auch 10 Jahre später ist der Staat der größte Einzelaktionär der Bank. Ist die Operation also misslungen? Aus Frankfurt, Viktor Goldka.
Am Abend des 8. Januar 2009 die Hiobsbotschaft.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Seit heute gehören uns 25% der zweitgrößten deutschen Bank. Denn jetzt wird der Bund notgedrungen Großbanker.
Während draußen klirrende Kälte herrscht, geht es in den Frankfurter Bankentürmen heiß her. Viele Volkswirte sehen im Staatseinstieg einen Sündenfall. Am Ende zahle der Steuerzahler die Zeche für die Misswirtschaft der Banken, so die Befürchtungen. VEB Commerzbank, Gelbe Bundesbank, Teilverstaatlichung, so spotten damals Finanzexperten. SPD-Mann Franz Müntefering klingt das in jenen Januartagen viel zu negativ.
Das, was jetzt bei der Commerzbank passiert, das ist ja nicht etwa eine Teilverstaatlichung, sondern der Staat tritt auf Zeit ein, aber er wird sich auch in einem baldigen und vernünftigen Augenblick wieder lösen davon. Wir werden jedenfalls auf die Geschäfte da keinen Einfluss nehmen, aber es kommt darauf an, dass wir Stabilität in die ganze Situation bringen, damit unsere deutsche Wirtschaft auch funktioniert, denn das ist besser als alles andere.
Damals tobt die Finanzkrise. Die Commerzbank war in schwieriges Fahrwasser geraten. Kurz vor dem Höhepunkt der Finanzkrise hatte das Institut angekündigt, es wolle sich die Dresdner Bank einverleiben. Ein Fehler, sagt schon damals Bankenexperte Wolfgang Gierke.
Offensichtlich ist der Fisch doch sehr groß gewesen für die Commerzbank, den sie sich dann mit der Dresdner Bank einfangen wollte.
Die Commerzbank hatte sich verschluckt. Zumal im Bauch der Dresdner Bank viele giftige Finanzpapiere schlummerten mit unkalkulierbaren Risiken. Insgesamt rund 18 Milliarden Euro hat der Bund der Commerzbank dann zur Verfügung gestellt für eine stille Beteiligung, Nothilfen und Aktien. Doch der Börsenkurs der Commerzbank ging seitdem weiter auf Talfahrt, sagt Bankenexperte Philipp Häßler von Pareto Securities.
Aus Sicht des Steuerzahlers kann man fragen, ob das die beste Lösung war. Weil so hat der Steuerzahler ja schon massiv draufgelegt bei dieser Rettungsaktion.
Besserung ist nicht in Sicht. Zwar hat die Bank viele Problembereiche wie Schiffskredite in den vergangenen Jahren abgebaut, aber das heißt noch lange nicht, dass das Geschäft auch rund läuft. Finanzpolitiker von CDU und FDP fordern heute, der Bund solle Wege für einen Ausstieg prüfen. Bankenexperte Philipp Häßler ist da skeptisch.
Zum Schluss macht es natürlich auch keinen Sinn zu sagen, oh, wir wollen in 5 Jahren draußen sein. Und wenn aber der Commerzbank es da immer noch nicht gut geht, wir müssen jetzt hier nicht gut Tafelsilber, kann man in dem Fall wahrscheinlich nicht sagen, aber wir müssen ja nicht irgendwas verschleudern.
Und auch das Finanzministerium will weiter abwarten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz liebäugelt ohnehin mit einem ganz anderen Plan. Eine Hochzeit von Commerzbank und Deutscher Bank. Doch aus zwei Schwachen wird eben nicht automatisch ein Starker. Der Fall Commerzbank zeigt, eine Bankenfusion kann schiefgehen.
Mit diesem Bericht von Viktor Goitka aus Frankfurt sind wir am Ende des Podcasts. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.